Viele von euch haben sich das Thema Vorsorge in Deutschland noch mal ein bisschen genauer gewünscht und ich möchte heute einmal die verschiedenen Vorsorgen in dieser Folge vorstellen, was ihr für Möglichkeiten habt, wie das eigentlich in Deutschland aufgebaut ist und wo ihr euch wiederfindet. Es gibt dazu natürlich auch wieder ein YouTube-Video, findet ihr unten in den Shownotes verlinkt, wenn ihr dazu einfach eine Grafik braucht, weil ich das immer wie so ein Haus aufzeichne. Werde euch das aber natürlich hier heute genauso leicht und einfach in dem Podcast mit ein paar mehr Insights zeigen bzw. erklären. Also fangen wir das ganze Thema mal ganz, ganz einfach an. Ihr müsst euch vorstellen, das Altersvorsorgemodell in Deutschland ist einfach so aufgebaut, dass ihr drei verschiedene Säulen habt, drei verschiedene Schichten. Ich rede jetzt von Stockwerken, aber der Gesetzgeber hat sich dabei ein bisschen was gedacht. Und ganz unten im ersten Stockwerk fängt es an mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Die ist natürlich Pflicht in der Regel, wenn du Arbeitnehmer bist. Die ist freiwillig, wenn du beispielsweise selbstständig bist. Oder wenn du Beamter bist, kannst du da, glaube ich, nicht einzahlen. Ne, das ist das Thema. Ich weiß, ich will hier keine Grundsatzdiskussion heute in dem Podcast machen, wo es darum geht, dass es sollen unbedingt alle einzahlen, weil es einfach Pflicht ist, wichtig. Darum soll es heute nicht gehen, sondern einfach, dass ihr das Modell für euch versteht. So, gesetzliche Rentenversicherung, relativ einfach. Könnt ihr euch da nicht gegen wehren, wenn ihr einzahlen müsst. Wird von eurem Gehalt eingehalten. Euer Arbeitgeber zahlt nochmal den gleichen Satz ein und ihr bekommt am Ende der Laufzeit eine Rente. Darüber haben wir in den letzten Folgen extrem viel gesprochen. Und das Pendant dazu, seid ihr vielleicht schon mal drüber gestolpert, gerade wenn ihr etwas mehr Geld verdient, vielleicht, ich sag mal, oberhalb von 50.000, 60.000 Euro brutto, ist die sogenannte Basis- oder auch Rürup-Vorsorge. Eine Basisvorsorge findet sich auch in der ersten Schicht, hat aber den Vorteil gegenüber der Rentenversicherung, dass ihr hier eure Anlageform wählen könnt. Das heißt, ihr könnt auch klassische Produkte hier nehmen, ihr könnt aber auch ETF-basierte Produkte nehmen. Und eine ETF-Rürup kann sich durchaus lohnen, wenn man sagt, hey, ich möchte noch mehr Sicherheit im Alter, ich möchte auf jeden Fall eine monatliche Rente bekommen und ich will das Ganze, meine Beiträge aktuell, von der Steuer absetzen. Ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir sind Versicherung oder wir sind Absicherung sehr wichtig, ich will das alles gar nicht selber machen, dann kann man über eine Basisvorsorge durchaus nachdenken, aber auf ETF-Basis. Ja, man sollte dann natürlich auch da die Kosten vergleichen und Co. Aber der ganz, ganz große Vorteil aus diesem Produkt ist einfach, dass ihr es zu 100% von der Steuer absetzen könnt. Und der Gedanke damals vom Gesetzgeber war einfach, okay, dass gerade Selbstständige hier was machen, was ähnlich der gesetzlichen Rentenversicherung ist, aber halt mit der Thematik, dass man da sagen kann, okay, ich kann mittlerweile zwischen 0% und 100% Garantie wählen. Aber, und das ist der ganz, ganz große, in Anführungsstrichen, Nachteil gegenüber den anderen Sachen, die ich gleich vorstellen werde, das Geld, was in eine Basis reingeht, in eine Rürup reingeht, ist da drin. Das heißt, ihr könnt euch das nicht auszahlen lassen, ihr könnt das nicht kündigen, ihr könnt es höchstens beitragsfrei stellen und ihr bekommt es erst im Rentenalter verrentet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die viele Leute vergessen. Auch da habe ich teilweise mit Leuten schon mal drüber gesprochen, die wollten dann sowas machen, haben wir gemacht. Nach 3 Jahren wollten sie es kündigen, wollen das Geld raus haben. Ich sage, ja, geht aber nicht. Und da sagten die so, ja, das habe ich wohl irgendwie vergessen oder nicht mitbekommen. Wird immer erwähnt, ne? Also sollte immer erwähnt werden, wenn euch das jemand irgendwie anbietet, empfiehlt an der Stelle, weil das Geld einfach quasi weggeschlossen ist. Weil dadurch, dass es hier 100% von der Steuer absetzbar ist, Pendant zur Rentenversicherung sein soll, zur gesetzlichen Rentenversicherung, habt ihr einfach das Thema, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ihr könnt das nicht mal eben so kündigen. Okay, das ist die erste Schicht. Wichtig, ihr könnt eine Basisvorsorge auch mit einer Berufsunfähigkeit koppeln. Halte ich ehrlich gesagt nicht für wirklich sinnvoll. Das wird sehr häufig gemacht von einem, ich nenne es mal Vertrieb, der auf Akademiker sehr, sehr viel abzielt, auf Studenten. Da werden dann Basis-Berufsunfähigkeitsversicherungen schon im Studium verkauft schlussendlich, weil gesagt wird, hey, du bist ja später Akademiker, du hast später studiert, du verdienst dann mehr Geld. Und dann kannst du es auf jeden Fall absetzen, macht irgendwie Sinn. Das Problem ist dabei aber immer, dass ihr in der Regel die Sachen nicht wieder auflösen könnt. Ja, also ihr könnt unter Umständen die BU verlieren, wenn ihr beispielsweise Gesundheitsfragen falsch beantwortet habt oder so, habe ich jetzt neulich einen Fall gehabt. Aber es ist halt schwierig, wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt übrigens nur noch die BU haben, weil ihr müsst immer diesen Sparanteil mitmachen. Das ist übrigens auch der Grund, warum das auch verkauft wird von diesem Vertrieb, weil ihr dann mehr Beitrag habt. Habe ich ja in der vorletzten Folge mal besprochen, wie Finanzberater Geld verdienen. Und dadurch, dass dann einfach mehr Beitrag ist, hat der Berater mehr Provision. Ich würde sowas immer einzeln machen. Kann man sagen, ja, ist dann nicht von der Steuer absetzbar. Aber auch da muss man sagen, dass für studierte Leute oder für Leute, die im Büro sind, eine Berufsunfähigkeitsversicherung meistens gar nicht so viel teurer ist oder gar nicht so teuer ist und es in meinen Augen halt voll Sinn macht, das früh zu machen, ja, um günstige Beiträge zu haben. Aber man muss das nicht unbedingt an eine Basisvorsorge koppeln. Okay, kommen wir mal zur zweiten Schicht, Riester und betriebliche Altersvorsorge. Und ich weiß, Riester-Rente ist so ein Thema, wo viele sich die Nackenhaare aufstellen und sagen pauschal, hey, das lohnt sich nicht. Auch das haben wir ja hier schon durchgesprochen. Scrollt gerne mal in ein paar Folgen zurück. Grundsätzlich ist es aber halt so, dass bei der Riester-Rente es verschiedene Arten gibt. Ich habe hier auch demnächst mal noch ein Beispiel, das werde ich euch auch auf YouTube zeigen, was wirklich positiv lief, dass ihr auch mal seht, okay, es gibt positive Riester-Renten. Heutzutage macht das in meinen Augen weniger Sinn, außer ihr habt wirklich sehr wenig Einkommen, bekommt viele Zulagen, weil ihr eine große Familie habt oder sowas. Aber in der Regel macht ein Neuabschluss nicht unbedingt Sinn, weil ich halt nur gesehen habe, dass sich die Verträge verschlechtert haben, beziehungsweise, dass es mittlerweile bessere Alternativen gibt, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht gab. Wenn ihr schon einen Vertrag habt, lasst es auf jeden Fall mal prüfen, ob der auf ETF-Basis läuft, ob da günstige Kosten im Vertrag sind und ob das Produkt dahinter funktioniert. Es gibt nicht viele Anbieter, ich will heute hier keine Werbung machen für einen Anbieter, aber es gibt nicht viele Anbieter, wo man wirklich sagen kann, das Ding funktioniert. Weswegen, wenn viele sagen, Riester-Rente lohnt sich nicht, haben die meisten schlechte Erfahrungen gemacht, weil es halt ganz, ganz viele Produkte gibt, die wirklich schlecht sind und sich nicht gelohnt haben. Okay, die Riester-Rente gehört aber zur zweiten Schicht, genauso wie die betriebliche Altersvorsorge. Was sind die Vorteile von diesen beiden Vorsorgen? Bei der Riester-Rente könnt ihr die Beiträge auch von der Steuer absetzen. Ihr bekommt Zulagen. Gerade schon gesagt, für Kinder gibt es beispielsweise 300 Euro pro Kind pro Jahr. Das sind 25 Euro pro Monat. Wenn ihr jetzt drei Kinder habt, sind das schon 900 Euro an Zulagen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel alleinerziehend seid und ihr seid nur halbtags am Arbeiten, müsst dafür nicht alleinerziehend sein, also habt ein geringes Brutto. Als Beispiel, ihr verdient 1.500 Euro brutto. Das wären 18.000 Euro im Jahr. Davon müsstet ihr 4% einzahlen, dass ihr die vollen Zulagen bekommt. So, 4% von 18.000 Euro sind 720 Euro. So, wenn ihr jetzt schon drei Kinder habt und ihr habt nachher 900 Euro Zulage, die dürft ihr dann von diesen 4% abziehen, weil die ja auch in den Vertrag reingehen. Ihr bekommt noch eine Grundzulage, das heißt, ihr werdet bei über 1.000 Euro Zulage, hättet eigentlich sogar einen Minusbetrag und in dem Moment müsstet ihr nur den Sockelbeitrag machen. Aber einfaches Beispiel hier, ihr zahlt 5 Euro im Monat, das ist der Sockelbeitrag, und ihr bekommt aber für drei Kinder 75 Euro plus eure eigene Grundzulage, 15 Euro ungefähr pro Monat, 90 Euro zurück. Und da kann der Vertrag dahinter so schlecht sein wie irgendwas. Wenn ich jemanden 5 Euro gebe und der gibt mir 90 zurück und das macht er für 18 Jahre oder so, dann kommt der Geld zusammen, was ich sonst nicht hätte. Also das jetzt mal, um so ein bisschen eine Lanze zu brechen für Riester, macht aber nur in den wenigsten Fällen heutzutage noch Sinn. Dann haben wir die betriebliche Altersvorsorge. Betriebliche Altersvorsorge ist letztendlich der ganz, ganz große Vorteil, ihr zahlt es aus dem Bruttoverdienst raus. Der Bruttoverdienst ist natürlich, also ihr müsst normalerweise, dass es netto wird, Steuern und Sozialabgaben zahlen. Zahlt ihr aber 100 Euro aus dem Brutto, habt ihr logischerweise weniger Steuern. Und ihr habt weniger Sozialabgaben. Man kann ungefähr davon rechnen, wenn ihr 100 Euro Beitrag in der betrieblichen Altersvorsorge macht, dass ihr ungefähr 55, 60 Euro, je nachdem wie hoch euer Gehalt insgesamt ist, netto habt. So, das heißt, das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Aber was dazu kommt, der Arbeitgeber muss auch nochmal 15% dazu schießen. Das heißt, in den Vertrag würden 115 Euro reingehen und je nach Verdienst, je nach Steuersatz, kostet euch das irgendwas zwischen 50 und 60 Euro. Also ihr habt eine Verdoppelung von eurem Beitrag. Macht extrem viel Sinn, wenn euer Arbeitgeber also flexibel ist und sagt, ihr könnt euch den Anbieter selber auswählen, weil der Arbeitgeber bestimmt ist, weil er ist Versicherungsnehmer, ihr seid versicherte Person. Wenn ihr aber Arbeitgeber habt, die irgendwelche Deals haben mit irgendwelchen Versicherungsvermittlern und die Produkte schlecht sind, dann könnt ihr auch ganz, ganz schnell trotz dieses Vorteils nachher hinten raus nicht so ein Mega-Benefit haben, weil wenn ihr nachher ein Produkt erwischt, was sehr hohe Kosten hat oder ihr erwischt ein Produkt, was 1-2% nur Rendite macht, die Inflation ist aber höher, dann rechnet sich das natürlich nachher nicht mehr so toll. Ganz wichtig, ihr habt hier Steuervorteile, Sozialabgaben und bei der Riester sind es halt Steuervorteile und die Zulagen, die ihr bekommt und die letztendlich vom Staat letztendlich gefördert wird für die Altersvorsorge. Bevor ich zur dritten Schicht komme, mal ganz kurz zur Auszahlung. Ihr könnt euch die Riester-Rente auszahlen lassen in Form von 30%, wenn ihr in Rente geht, eine Teilauszahlung, das geht bei der BAV auch und ihr könnt euch natürlich beides verrenten lassen. Bei der Riester habt ihr einen zusätzlichen Vorteil, ihr könnt es während der Ansparphase für Wohneigentum benutzen. Da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, ob das sinnig ist, weil ihr müsst dann, ich glaube, eine gewisse Zeit drin wohnen. Ich glaube, es sind 10 Jahre oder sowas. Und dann einfach darauf achten, dass ihr euch an bestimmte Voraussetzungen haltet, das Haus nicht verkauft etc. Macht auch nicht in so vielen Variationen Sinn, aber das ist natürlich möglich. Ganz wichtiger Faktor, ihr könnt die Riester-Rente immer kündigen, macht aber meistens wenig Sinn. Warum? Der Gesetzgeber hat ja gesagt, dadurch, dass es gefördert wird, dass eine 100%ige Beitragsgarantie sein muss. Das heißt, wenn ihr das Ding beitragsfrei stellt, das ist die Alternative zu kündigen, zahlt ihr zwar kein Geld mehr ein, aber zum Ende, also wenn ihr dann in Rente geht, muss das eingezahlte Geld garantiert sein, Und das betrifft auch die Zulagen. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen mega teuren Tarif habt und ihr habt jetzt noch 10, 15 Jahre Zeit bis zur Rente oder eure Eltern beispielsweise, dann kann es Sinn machen, dass ihr das einfach beitragsfrei stellt, nichts mehr einzahlt und einfach sagt, ja okay, irgendwie muss der Vertrag ja aus den Kosten wieder rauskommen. Weil eine Kündigung würde bedeuten, ihr müsst die Steuervorteile zurückzahlen, also die gehen vom Vertragsguthaben runter, die Zulagen gehen vom Vertragsguthaben runter und je nachdem, wie viel ihr dann in der Laufzeit bekommen habt, macht das halt weniger Sinn. Hier ist eine individuelle Prüfung immer sehr, sehr ratsam an der Stelle. Die betriebliche Altersvorsorge könnt ihr in der Regel nicht kündigen, wenn die, ich glaube, es gibt da so ganz, ganz geringe Grenzen, 3.000 Euro oder sowas, wenig Guthaben haben, dann kann man die Kündigung auszahlen lassen, ist aber ganz schnell meistens, weil wir von 100 Euro, 150 Euro Beitrag reden, nicht der Fall. Ganz häufig, oder die Konstellation, die ich häufig erlebt habe, ist, dass das geht, wenn ihr beispielsweise nur einen Arbeitgebereinteil eingezahlt habt, also der Arbeitgeber sagt, hey, ich zahle 30 Euro da ein und dann läuft das weiter. Und wenn ihr dann den Arbeitgeber verlasst, dann könnt ihr die Wahl, das privat vorzuführen, macht übrigens in der Regel meistens keinen Sinn. Ja, und dann kann es unter Umständen sein, dass wenn nicht viel Geld drin ist, dass man das Ganze kündigen kann und dass man auch das Geld daraus bekommt. Eine ganz wichtige Sache noch zum Thema Verrentung oder auch zur Auszahlung, weil viele mal fragen, ja, wie ist es denn mit den Steuern? Steuern müsst ihr auf alles Einkommen zahlen, was ihr generiert. Ob das aus einer Riester-Rente kommt, aus einer BAV, aus einer Basis, aus Dividendenrenditen, völlig egal. Ihr müsst darauf Steuern zahlen und könnt euch da auch relativ wenig verschützen. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Man muss vielleicht ein bisschen beachten, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr geht im November, Dezember in Rente oder am Ende des Jahres und ihr lasst euch jetzt eine BAV einmalig auszahlen oder zum Teil einmalig auszahlen, die 30%, dann muss man halt immer genau schauen, vielleicht sind es Altverträge, alte Kapitalversicherungen, dass ihr in dem Jahr nicht einen hohen Durchschnittssteuersatz bekommt, dass ihr mehr Steuern bezahlt. Also es macht manchmal Sinn, dass sich das ein halbes Jahr später auszahlen zu lassen, die Rente natürlich geringer ist, ja, und ihr dadurch ein geringes Gesamteinkommen habt, einen geringeren Steuersatz. Muss, glaube ich, in einer extra Folge besprochen werden, aber das vielleicht nochmal da als kleine Side-Note. Kommen wir jetzt zur dritten Schicht und das ist die flexible private Vorsorge. Darunter fallen im dritten Stockwerk kapitalbildende Lebensversicherung, ETF-Rentenversicherung, Rentenversicherung auf Fondsbasis. Und hier haben die Anbieter in den letzten Jahren in meinen Augen ganz, ganz viel nachgebessert, dass die Kosten geringer geworden sind und ihr trotzdem die Vorteile habt. Weil viele sagen immer, warum soll ich denn eine ETF-Rentenversicherung machen, anstatt ein Depot? Und hier, um das mal vorwegzunehmen, ich bin ein großer Fan nicht von entweder oder, sondern von und. Weil beides hat Vor- und Nachteile. Während eine ETF-Rentenversicherung, wenn die mindestens 12 Jahre läuft und bis zum 62. Lebensjahr läuft, ihr Steuervorteile habt, das heißt, ihr müsst, wenn ihr euch das ganze Geld auszahlen lasst auf einmal, nur einen Teil der gemachten Rendite versteuern, wohingegen das im Depot voll passiert. Und im Depot passiert es halt während der Laufzeit, wenn ihr halt mal umschichtet. Also wenn ihr so nach 10, 15 Jahren merkt, ich habe jetzt den MSCI World bespart und nach 10, 15 Jahren wollt ihr es umschichten in einen All World ETF, dann müsst ihr die ersten Anteile vom MSCI World natürlich verkaufen und dann fallen Steuern an. Das heißt, ihr habt geringeres Kapital für das Thema Zinseszinseffekt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, ein Depot hat einfach ein paar mehr Flexibilitäten. Ja, hat vielleicht nicht ganz so hohe Kosten wie eine ETF-Rentenversicherung, aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass man sich dazu beraten lässt, nicht nur auf Honorar, sondern auf Provision, sondern beispielsweise auf dem Honorar, dass man das ganz transparent sieht und trotzdem diese Vorteile hat, dass man halt weniger Steuern bezahlt, wenn man das Ganze sich später auszahlen lässt. Aber das ist die dritte Schicht. Da fällt alles an private Vorsorge runter, früher auch kapitalbildende Lebensversicherungen, die in der Regel nur Geldvernichtung gewesen sind für viele Leute, weil die einfach im Laufe der Zeit immer die Zinsen weiter gesenkt haben. Aber das ist die dritte Schicht der Altersvorsorge. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo sind denn Immobilien geblieben? Immobilien zählen halt nicht zur geförderten Altersvorsorge, auch wenn ihr hier natürlich auch Steuervorteile haben könnt, dass ihr hier Wertsteigerungen mit drin habt. Ist aber so ein bisschen das Thema, was seid ihr für ein Typ? Also wenn ihr sagt, ich bin ein Typ, ich will Kredite aufnehmen, ich will mein Vermögen quasi oder mein Geld, was ich zur Verfügung habe, hebeln, indem ich den Fremdkapitalhebel nutze, dann kann das sicherlich ein Weg sein, aber das sollte individuell geprüft werden. Letztendlich, to put it all in a nutshell, gibt es diese drei Möglichkeiten der Vorsorge. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich habe bewusst jetzt in dieser Folge nicht alles zu 1000% drin, weil dann wäre die Folge wahrscheinlich 3 Stunden lang geworden. Es sollte einfach dafür da sein, dass ihr einen kurzen Überblick bekommt, was gibt es für Möglichkeiten zur Vorsorge, was gibt es für Möglichkeiten, dass ihr Steuervorteile genießt und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazu mitnehmen. Wenn ihr das Ganze für euch ein bisschen tiefer eintauchen wollt, ich habe dazu auch Videos in der kostenlosen School-Community. Da kommt auch demnächst noch was speziell zum Thema Altersvorsorge. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.